Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr das hört, zu einer neuen Hobby-Episode. Irgendwann werde ich es schaffen. Wieder zu einer ungewohnten Zeit, einem sonnigen Sonntagmorgen, auf die ich mich sehr freue, auf die heutige Folge. Dennis, wie geht's dir? Habt ihr auch Sonne im Norden? Oder wie?
Ja, tatsächlich haben wir heute auch mal Sonne. Ich bin schwer begeistert hier in Hamburg und bin gut drauf. Ich mag sonntagsmorgens Hobby-Talk, muss ich sagen. Das kommt mir sehr gelegen. Ich bin bereit. Zweiter Kaffee-Intus, kann losgehen.
Sehr gut, sehr gut. Heute haben wir besonders viel Glitzer in der Sendung, auf jeden Fall. Und viele
Autos. Beyoncé kommt.
Wer?
Beyoncé kommt.
Genau. Wir haben den wahrscheinlich größten Sammler und Liebhaber von Revolution Autogramm. Herzlich willkommen, Andreas.
Ja, schönen guten Morgen am Sonntag. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, sehr cool. Andreas, wo treffen wir dich an?
Ja. Ich bin aus Düsseldorf. Also ich bin in Düsseldorf in meinem Homeoffice. So ein bisschen Hobby-Hintergrund habe ich extra für heute nochmal reingedreht. Nicht unlängweit von Langenfeld, also vom Kiki Store.
Ja. Sehr cool, sehr cool. Ja, wir haben uns einmal oder glaube ich ein, zwei Mal getroffen, persönlich auch mal. Und genau, wir hatten mal zwischendurch immer mal wieder Kontakt, gerade hinblicklich dessen, was du ja auch für eine besondere Sammlung hast. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen ja selber erzählen, wer du bist, wie du zum Sammeln gekommen bist. Genau, und dann auch dann, was du dann genau sammelst.
Genau, ich bin Andreas, 38, aus Düsseldorf, also schon so ein bisschen älteren Kalibers. Ich bin so ein klassisches Kind der 90er, habe in den 90ern Basketball gespielt, Jordan in seiner Prime gesehen. Viele kennen ihn ja jetzt nur noch von Save the Last Dance oder YouTube-Videos.
Save the Last Dance ist der Tanzfilm, The Last Dance ist
sorry,
die also wer hat damit getanzt? Von Save the Last Dance, der hat es geschafft.
Ja, ja. Wie dem auch sei, also am Ende des Tages bin ich so auch ins Hobby reingekommen. Ich habe damals Karten gesammelt, MJ war so... Mein Gott, zu der Zeit war das die Ikone, also der hat alles überstrahlt, gerade auch so in Europa und in den 90ern hat man schon so ganz noch relativ günstig Packs gekauft, ja, du konntest überall an jedem Kiosk, in der Schule hast du dann getradet und so war meine Jordan-Sammlung dann. Ich bin 99, habe ich ein halbes Jahr in Vancouver gelebt, in Kanada und so kam dann noch Vince Carter dazu, also das war ja so seine Zeit, wo er reingestartet ist und irgendwie habe ich dann das Hobby aus den Augen verloren. Als ich dann so Anfang der 2000er studiert habe, ist das irgendwie flöten gegangen. Die Karten hast du dann bei den Eltern zu Hause gelassen. Irgendwann wurden sie dann verkauft. Und weil man während des Studiums, weiß ich nicht, einen tollen Ibiza-Urlaub oder was auch immer machen wollte. Und dann mussten halt die Karten dran glauben. Im Nachhinein so ein bisschen schade. Ich hatte echt tolle Jordan-Karten, sehr tolle Vince Carter-Karten. Und bin dann 2019 im Dezember, ich habe eine Familie in Portugal, also ich bin halb Deutsche, halb Portugiese, bin über Weihnachten immer bei meiner Oma in Portugal und irgendwie im Dezember bin ich dann bei eBay gelandet und dann wurde mir so ein Kobe-Autogrammkarte angezeigt. Und als Kind konnte man sich diese Karten einfach nicht leisten, beziehungsweise in den 90ern gab es so wenig Autogramme. Und ich fand es einfach mega cool, dass der Spieler die Karte oder Teile der Karte mal berührt hat und da auch wirklich sich drauf veredigt hat. Und so bin ich dann da gelandet und habe dann quasi als allererste Karte für 135 Euro, ich habe es mir einmal notiert, eine 2016er Panini Studio Signatures auf 30 gekauft von Kobe.
Okay.
Ich wusste natürlich, hätte man geahnt, was da so passiert. Ein paar Monate später wahrscheinlich hätte man gesagt, okay, komm, dann kauf noch mehr Kobe-Karten, weil ich ihn einfach klasse fand als Spieler. Und so ist mein Hobby gestartet. Also an Weihnachten auf der Couch, Langeweile, weil die Familie irgendwas da machen war und eBay und tatsächlich mit einer Kobe-Karte. Die habe ich ja mittlerweile nicht mehr.
Okay.
Ja. Krass, aber viele, sorry, Dennis, mach du gerne.
Nee, finde ich eine interessante Geschichte. So Jordan, Jordan, Jordan und dann war Kobe so greifbar als Karte im Preisrange und dann dazu geschlagen. Das ist, ja, finde ich interessant. Und halb Portugiese. Was ist mit Ronaldo? Sammelt man dann auch Ronaldo?
Also, gibt ja durchaus einen Sammler, der sehr, sehr umtriebig ist, der Alex, auch aus der Preems-Gruppe. Shoutout an die Preems-Jungs. Der sammelt halt Ronaldo und da bin ich schon ein bisschen neidisch, wenn ich so seine On-Card-Selector sehe, vor allem, weil man weiß, auch wie selten diese sind. Ich habe tatsächlich noch keins. Ich fokussiere mich schon sehr stark auf Basketball. Also man muss sich auch, glaube ich, einfach fokussieren, weil sonst drehst du komplett durch. Es gibt so viele tolle Karten draußen und man muss für sich so einfach finden, was man sammeln will. Ja, und für mich waren es Autogramme. Quasi mit der Kobe-Karte, die habe ich dann irgendwann tatsächlich verkauft. Habe mit der dann zwei andere Kobe-Autogrammkarten gekauft mit dem Geld. Wo bin ich da auch so ein bisschen reingestartet, ja? Dass man auch, was ich mache, ich flippe halt Karten, wenn, um mir mein Hobby zu finanzieren. Ja? Das heißt, ich will damit das Geld machen, was ich brauche, um meine Sammlung voranzubringen. Und so ist das halt so ein bisschen eine Evolution. Und Ronaldo wird irgendwann dazukommen. Ich weiß, sie sind sehr, sehr teuer, aber das ist so eins meiner Goat-Projekte. Ja? Also wenn ich mit Rebos durch bin, werde ich nochmal LeBron James ein Autogramm hätte ich gerne im NBA-Jersey, Jordan 1. Und Ronaldo wäre, glaube ich, meine einzige Soccer-Karte, die ich dann hätte. Aber ich glaube, die muss man eigentlich haben, vorzugsweise im Portugal-Trikot. Ja.
Absolut, absolut. Ja, wobei auch, also ich meine, wenn du wieder zurückgekommen bist 2019 mit einer Kobe-Karte für 130, ist ja schon eigentlich, also ich kann mich erinnern, wo ich zurückgekommen bin, meine ersten Karten waren so bei 2, 3 Euro erstmal, wo man sagt, okay, ich gucke mal erstmal wieder, wie man reinkommt. Aber gut, an Weihnachten ist das Geld vielleicht dann auch ein bisschen
Das hat sicherlich geholfen, dass man weiß, okay, an Weihnachten kommt vielleicht so ein kleiner Umschlag und dann kann man sich auch so eine Karte im Nachhinein wieder refinanzieren.
Ja.
Aber ja, klar, also ich habe aber auch nie viele Karten besessen. Also ich besitze aktuell so um die 160 Karten nur. Ja, alles Autogramme, 95% Revolution und noch so ein paar Dir-Karten, ein paar Luca-Karten und so Curry. Aber wirklich nur Autogramme. Also ich bin komplett auf diesem Autogramm-Trip. Hat auch nicht geschadet, glaube ich, weil die meines Erachtens sehr wertstabil auch waren. Also da gab es nicht so, ich habe keine Lamello oder ich habe keine Zion Prison Variations oder irgendwas gekauft, wo ich manchmal sage, so, Leute, das sind Unsummen. Für das Geld kann ich mir so schöne Autogrammkarten kaufen. Und ich habe eigentlich so gestartet mit dem Ziel, ich wollte von meinen Top 100 Spielern, so persönlich oder auch generell NBA-mäßig, wollte ich ein Autogramm haben. Ja, und so bin ich irgendwie reingestartet und ich bin irgendwann dann bei den Revolutions gelandet, weil ich gemerkt habe, man kann ja relativ viele von seiner Liste so abchecken. So, ja, die haben echt ein tolles Set an Spielern, die da immer dabei sind. Und die waren, muss man sagen, Anfang 2020 extremst, extremst günstig. Ja, also der Fokus war eher auf anderen Serien. Und du konntest diese Revolutions für einen Bruchteil von dem kaufen, was sie mittlerweile gehen. Also, vielleicht habe ich auch mit meiner Instagram-Seite so ein bisschen dazu beigetragen,
bestimmt.
mittlerweile gibt es sogar so eine Revo-Love-Gruppe, wo dann drei Freunde drin sind, wo wir so ein bisschen absprechen, wer auf welche Karte geht. Einfach, um sich auch ein bisschen besser auszutauschen. Ja. Und es war halt in der Phase, wo Anfang 2000 hast du auch niemanden getroffen. Ja, also ich war halt in Corona, es war Lockdown teilweise, ich habe von zu Hause aus gearbeitet. Und für mich war dieses Hobby einfach so, ja, so Lebensretter würde ich nicht sagen, aber es tatsächlich, das hat mich abends bei Laune gehalten, sodass man nicht komplett durchdreht. Man konnte mit irgendwie wildfremden Leuten super einfach ins Gespräch kommen. Kiki hat mich zum Beispiel irgendwann dann einfach zu sich eingeladen nach Langenfeld. So aus dem Nichts, wo ich gedacht habe, wow, cool, was für ein Vertrauensbeweis. So einer der größten Sammler, erstens wohnt er um die Ecke und zweitens kommst du da einfach rein. Und so Cardshows oder so gab es ja dann auch nicht. Gell? Das heißt, die erste Cardshow und meine allererste war tatsächlich in Mörfelden. Da haben wir uns, glaube ich, auch das erste Mal gesehen. Und da war ich komplett geflasht. Ne? Also es ist ein cooles, verrücktes Hobby. Von der Mutter hört man dann so, warum sammelst du jetzt auf einmal wieder Karten? Du hast das doch in den 90ern aufgegeben, oder? Aber es ist
Ach,
halt.
jetzt bitte auch deine Hausaufgaben, Andreas.
Ja, genau. Aber ich habe hier so ein Pulli drauf, da steht I'm just a kid with a dream. Ja, das finde ich irgendwie ein cooles Motto. Und das ist so ein bisschen diese Nostalgie. Ja, so Das, was man früher vielleicht nicht kaufen konnte, weil als Schüler, Student ist das Geld halt ein bisschen knapper. Jetzt, wenn man schon über 10 Jahre arbeitet, kann man sich dann vielleicht doch mal eine andere Karte leisten. Und so war das für mich irgendwie ein Start ins Hobby und ja, habe mich langsam hochgearbeitet.
Ja, sehr cool.
Kann ich nochmal nach deinem ersten Aufeinandertreffen da mit Kiki, kann ich ja da nochmal fragen? Da hattest du ja so ein bisschen schon mal erzählt,
ja,
in was für eine Situation der dich da gebracht hat quasi.
Ja, genau. Also ich hatte mit Kiki über Instagram geschrieben, weil ich so geguckt habe, so Langfeld kennst du doch, ist doch hier so um die Ecke. Schreib's ihn einfach mal an. Ja? Weil das, ich glaube, dass wenn man eins merkt im Hobby, du kannst einfach jeden fragen, anschreiben. Mhm. Wenn Leute Fragen haben zu Revos oder schreiben sie mich an oder irgendwelche Karten haben, wo sie was wissen wollen, einfach machen. Ja? Das ist jeder, keiner beißt, alle sind total offen und Kiki war super nett, hat mich dann zu sich eingeladen. Dann bin ich dann irgendwann mal abends dann dahin gefahren mit meinem kleinen Koffer. Ich hab quasi meine ganzen Karten passen in anderthalb Koffer rein. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch schon sehr stark Revolution-lastig und bin dann zu Kiki gegangen. Und dann hat er mir gesagt, so, willst du mal ein bisschen flexen für ein Foto? Ja, und dann drückt er mir so knapp 10 Luca-Rookie-Autogramme in die Hand. Ich hatte zu dem Zeitpunkt kein einziges. Ja, mittlerweile bin ich doch glücklich, dass ich schon 2 habe. Aber zu dem Zeitpunkt war das so, wow. Ja, erstens, was für ein Vertrauensbeweis. Ja, und dann hatte ich auf einmal so in der Hand 10 Luca-Autogramme. Habe mir gedacht, so, ja, du hast jetzt quasi fast eine Wohnung in der Hand. So als wäre es halt gar nichts. Ja, wenn man da reinkommt, da hängen Trikots, also die Sachen, die mittlerweile jetzt im Laden von Kiki hängen, hingen damals in seinem Büro-Hobbyzimmer, was ein absoluter Traum ist. Ja? Also ich hätte auch gern so ein riesengroßes Hobbyzimmer und auch mit, vor allem mit den Sachen da drin. Und da hat er mir tatsächlich auch noch eine ganz besondere Karte gezeigt. Das ist diese, ich glaube, die meisten von euch haben die vielleicht auch schon mal gesehen, das ist diese Kobe und Jordan Dual Signature Karte. Also die eine Fantastillion wert ist. Und sowas einfach mal zu halten, zu sehen, war schon total faszinierend. Ja, und ich war komplett geflecht. Also ich konnte abends auch gar nicht so richtig einschlafen, weil ich das erstmal noch alles verarbeiten musste. Es war ähnlich nach der Card-Show. Ja? Also das sind so, am Anfang ist man komplett geflecht von allen Sachen und so mit der Zeit wird es ein bisschen weniger, aber ich merke immer noch, ich probiere einmal die Woche durch meine Karten durchzugehen. Ich stelle eine Karte so als Card of the Day oder of the Week, je nachdem, wie ich so drauf bin, stelle ich die an meinen Schreibtisch, so dass ich da auch ein bisschen was von habe, dass die nicht nur im dunklen Koffer verschwinden, was bei Autogrammen ja sicherlich angebracht ist, damit die nicht ausbleichen. Aber so ein bisschen diese Liebe, jeden Tag aufs Neue und man lernt auch einfach so tolle Menschen kennen.
Sehr coole Idee auf jeden Fall auch. Weil, wie du schon sagst, manchmal legst du es dann irgendwie in deinen Koffer oder in deine Box oder in deine Mappe und dann sich wirklich auch mal so die Zeit nehmen, das wieder auch immer mal wieder durchzugucken und einfach Vorsicht zu haben, definitiv.
Wie sammelst du die denn? Also, wie du gesagt hast, bei Autogrammen ist ja auch Sonnenlicht und so weiter, ist ja dann nicht der Freund. Du hast sie einfach im Koffer und alle einzeln dann. Hast du viel
gegradet? Ich habe alle in Magnets drin, genau, in Magnet Cases. Mhm. Ich habe auch so meinen eigenen Sticker, einfach weil ich es mag, die oben zuzukleben. Mhm. Das ist auch bloß, wenn irgendwie mal was wäre, umkippt oder so, die Karte nicht rausfällt. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, dass so mein Herz irgendwie in die Hose rutscht, einfach weil ich dann gesehen habe, wie Leute dann den Magnet so aufmachen und fliegt die Karte irgendwie so durch die Gegend. Und dann, ich hänge da wirklich persönlich dran. Also, ich habe quasi alle Karten in Magnets oder sie sind halt gegradet. Also ich habe keine einzige im Toploader. Ich finde, für seine Sammlung sollte man dann auch wirklich das Geld in die Hand nehmen, die Karten auch gut zu schützen. Ja, und dann einfach in so einem Metallkoffer. Ich habe 2 Metallkoffer, einen großen und einen kleinen, und da sind die halt drin. Probiere möglichst wenig Sonnenlicht dran zu lassen.
Sehr gut, ja. Für die Leute, die jetzt vielleicht auch einige neue ja dabei, die nicht wissen, wie Revolution aussieht, schaut auf jeden Fall mal bei Andreas auf sein Profil vorbei. Auf Instagram verlinken wir unten, da seht ihr das auf jeden Fall sehr umfangreich. Weißt du denn, seit wann es Revolution gibt, also wann die erste Serie rauskam?
Das weiß ich sehr genau, weil ich die tatsächlich auch sammle. Also 2015 kam die als erstes Mal raus. Es gibt jedes Jahr quasi einerseits die Revolution Autographs, das sind dann quasi mit Legenden und Spielern, die ein paar Jahre schon dabei sind. Und dann gibt es immer die Rookie Autographs, das sind dann quasi die aktuelle Rookie-Saison. Und ich sammle persönlich 2015 bis 2019, also die meisten sammeln vielleicht mal so ein Set. Ich war halt irgendwann so verrückt, direkt 5 Jahre zu sammeln. Ich habe jetzt 2 Jahre nicht gesammelt, weil da so Sticker-Autogramme sind. Da tue ich mir so ein bisschen schwer mit. Das war aber auch so eine Evolution. Ne? Also am Anfang fängt man auch, glaube ich, mit Sticker-Autogrammen an. Und irgendwann sagt man sich so, ich will halt die Autogramme haben, wo der Spieler die Karte in der Hand hatte und auch wirklich drauf unterzeichnet hat. Und genau, es gibt ungefähr so 30 Karten pro Jahr, 20 Rookies, also 50. Ich sammle die Rookies tatsächlich nicht. Ich finde halt die Legenden für mich, das sind so die Spieler, die ich dann auch so aus meiner Kindheit kenne. So bin ich limitiert auf ungefähr 147 Karten, die es da gibt. Ich habe 145 davon, also 2 fehlen mir noch.
Ach was? Okay. Welche?
Mir fehlt eine 2017er Kobe. Das ist die einzige Kobe von 5, die es gibt. 4 habe ich. Das sind auch immer so ein bisschen die Endgegnerkarten in den Sets jeweils, die Kobes. Und mir fehlt noch 2015 eine Tony Parker. Die ist mir 2-mal durch den Lappen gegangen, einmal in eBay, bei eBay und einmal in China. Wenn irgendwer die Karte hat, wäre ultra dankbar. Ich bezahle
Markus,
gut.
Markus, gib ihm die Karte jetzt. Haben, ja.
Warte,
ich habe rote Karten. Ich hätte das, Markus, die genau diese Karten hat, Markus.
Genau, ja. 3-mal auch.
Die Sache ist, dass einzelne Spieler teilweise und das, wenn man so Sets sammelt, merkt man das halt, dass einzelne Spieler auch gerne mal bei Spielersammlern landen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ja? Die kannst du relativ schwierig loseisen. Tony Parker ist in Frankreich. Ich habe schon ein paar Mal bei Instagram in Frankreich und ich probiere es jedes Mal wieder, keine Ahnung, irgendwas zu bieten. Kann ich eine andere Tony Parker-Karte dir anbieten? Brauchst du irgendwie Geld für eine neue Karte? Irgendwas, Hauptsache ich bekomme diese Karte. Aber früher oder später bekommt man jede Karte und es sind manchmal so Zufälle. Und mittlerweile, glücklicherweise, hat sich das rumgesprochen, so ähnlich jetzt Mark Clint Capella Collector, den kennt man ja auch. Der wird ja immer angesprochen, wenn es Clint Capella Karten irgendwo gibt, weltweit. Und mittlerweile sprechen mich die Leute halt schon für Revolutions an, ob ich die schon habe. Und so kommt man durchaus auch mal an Karten dran, die man halt bei eBay nicht sieht. Also die dann nie hochpoppen. Und das ist halt ganz toll, dass die Leute dann auch an dich denken. Gerade so in Deutschland, sobald irgendwas auf Facebook gepostet wird, wo irgendeine Revo-Karte drin ist, werde ich direkt verlinkt. Ja? Und da bin ich auch sehr dankbar allen im Hobby, die dann auch einem weiterhelfen, so die Sammlung nochmal nach vorne zu bringen. Ja.
Ja, das stimmt. Das ist echt sehr, sehr cool. Also hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, auch wenn es um Bonga geht, die Leute schicken dir direkt irgendwie ein Angebot oder so. Dann, ja,
ist einfach. Habe ich mir auch notiert. Bonga-Karten an Markus. Ja.
Und dann hast du gerade noch von Legenden gesprochen. Also Jordan und Vince Carter sind ja schon gefallen. Sind das so deine Favorite Player aus der Zeit oder gibt es noch ein paar andere?
Ja, also LeBron habe ich miterlebt. Also ich habe tatsächlich hier hinten, mal gucken, wo es ist, genau, ein Slam Magazine. Das ist das erste Cover, wo er drauf war. Mhm. Anfang der 2000er. Ich habe ihn quasi schon miterlebt, als er so auf der Highschool gespielt hat. So als ganz, ganz, ganz junger Star. Damals gab es noch kein Instagram, kein Facebook, kein YouTube, gar nichts. Und dadurch, dass ich halt da gelebt habe, hat man schon von ihm gehört. Ja? Er war halt, in Amerika ist halt College oder Highschool teilweise was ganz anderes, gerade so bei den Hype-Spielern. Und der wurde schon als dieses Jahrhunderttalent gefeiert. Und dementsprechend, das ist auch ein Spieler, der mich dann auch immer begleitet hat. Ja? Also auch, selbst wenn ich nicht Karten gesammelt habe, habe ich doch immer seine Karriere verfolgt. Bei den Cavs und auch später dann bei Miami und jetzt auch bei den Lakers. Das ist schon so einer meiner Lieblingsspieler, weil ich da halt einen Bezug habe. Ja, der ist halt, ich sammle seine Karten aktuell noch nicht. Ich hatte mal ein Autogramm, das habe ich weggegeben. Einfach, weil irgendwas anderes mir wichtiger war. Also ich trenne mich da auch ganz radikal von Karten, einfach um irgendwie meine Sammlung dann voranzubringen. Also da muss ich auch manchmal bluten. Ja.
Und du hast in Vancouver gelebt, da gab es die Grizzlies ja auch noch in Vancouver, genau. Ne? Ja. Hast du die mal live gesehen?
Genau, ich habe in Vancouver gelebt, ich habe tatsächlich auch die Vancouver Grizzlies damals gesehen, da hat Sharif Abdurrahim noch gespielt, okay. Brian Reeves, Mike Bibby, das war
Greg Anthony?
Ja?
Greg Anthony auch? Und hier, stimmt, Brian Reeves, Big Country Reeves.
Big Country, ganz genau.
Ja.
Und Ja, also wir waren dann auch, Seattle ist ja nicht unweit, ja, du fährst 2 Stunden nach Seattle runter und da haben wir uns auch noch die Seattle Supersonics angeschaut.
Geil.
Ja, das war halt richtig geil, damals noch mit The Clough, also Gary Payton. Ich habe tatsächlich auch ein Spiel gesehen, was ich richtig cool fand in Vancouver, das war gegen die Sacramento Kings. Mhm. Die hatten damals ja so ein sehr flashy Team, so mit Jason White Chocolate Williams und Chris Webber und Peja Stojakovic.
Vlade.
Das war eine krasse, krasse Zeit. Ja, also, und das sind halt so Spieler, die jetzt quasi fast niemand mehr kennt teilweise. Die sind aber zum Beispiel in den Revo-Sets drin. Also Williams ist drin. Gut, Sharif Abdulrahim komischerweise nicht. Da gibt es relativ wenig aktuelle Karten zu. Aber auch, du kriegst halt schon sehr, sehr coole Karten mittlerweile von denen.
Aber dann können wir ja festhalten, wenn du zu einem NBA-Team gehst, dann machen die den Laden irgendwann dicht. Seattle und Vancouver,
gibt's die Teams? Ja, das ist tatsächlich so. Gell? Also war einfach da und dann mit vielen Jahren Verspätung sind die dann halt weggezogen.
Ja. Liebe NBA-Teams, lasst den nicht rein bei euch in der Halle.
Ich habe seitdem auch tatsächlich kein Spiel mehr geguckt. Ich war zwar in L.A. vor ein paar Jahren, aber da war halt keine Saison, sonst hätte ich mir auch sehr, sehr gerne eins von den Lakers angeschaut. Das ist aktuell so mein Team einfach, aber weil LeBron da spielt. Mhm. Also so ein bisschen, ich finde ihn halt als sympathischen Spieler. Ich mag so, wie er spielt und ich finde ihn halt auch als Mensch super spannend, auch wie er so dieses Familienleben und alles managt und was er auch so neben dem Sport halt macht, ja, für quasi sein Ort, wo er herkommt, mit Universitäten, mit Kindern irgendwie eine Bildung schenken oder ermöglichen. Das ist schon sowas sollten eigentlich auch Vorbilder sein. Ja,
ja, das vergisst man manchmal, ne? Weil der Typ einfach so gut ist auf dem Platz und alle sich darauf stürzen, wenn sie über den reden, vergisst man manchmal, was der so nebenbei noch alles macht. Also.
Und es ist auch total faszinierend, wie er es geschafft hat, trotz dieses Hypes. Der ist ja mit 15, 16 war er schon so gehypt. Also der wurde schon als der nächste Jordan auch gesehen und meines Erachtens auch zu Recht, weil er auch das auch jetzt bewiesen hat in den ganzen Jahren. Und der ist einfach mit diesem Druck umzugehen, den du da einfach hast. Also unglaublich. Und der hat es geschafft. Ja?
Ich meine auch aktuell, ne? Also reißt ein Spiel nach dem
anderen. Ein bisschen schade. Ja. Ein bisschen schade aktuell mit dem Team. Ist jetzt eher ein bisschen traurig, wenn man sich anschaut, auch wenn es ganz cool ist, dass so Carmelo Anthony da spielt. Und Russell Westbrook ist ja momentan ein bisschen schwierig von der Performance, aber grundsätzlich sind die Lakers halt schon ein sympathisches Team und auch während der Bubble, als sie dann den Titel geholt haben, das habe ich halt wirklich schon gefeiert. Ja.
Ja. Jetzt hast du gesagt, dir fehlen noch 2 Karten. Und die Frage ist, hast du irgendwie noch ein Projekt danach oder wie geht's weiter? Was ist so der Next Step für Eismännlich?
Ich habe so ein bisschen angefangen, Dirk-Karten zu sammeln, Dirk-Autogramme. Irgendwie diese 2016er Autographs, ist ja so eine grüne Karte, die viele von euch wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Da habe ich jetzt tatsächlich schon eine ganze Menge von gekauft. Dirk ist so ein bisschen Zeit-PC, Curry finde ich einfach als Spieler super spannend. Luca ist für mich einmal so ein bisschen so einfach, weil er auch bei Dallas spielt und ich Dirk ganz cool finde. Habe ich ihn auch so ein bisschen gesammelt. An sich habe ich ja, wie gesagt, noch so 2 große Ziele. Ich will irgendwann ein Jordan-Autogramm haben. Und das ist eine Karte, da muss man mehrere Jahre drauf hinarbeiten. Ich glaube, das muss man auch allen neuen Sammlern so sagen. So eine Karte fällt nicht vom Himmel, sondern du musst mehrere Jahre drauf hinarbeiten. Man steigert sich. Und irgendwann kann man sich dann so ein Grail dann auch wirklich gönnen. Ja, idealerweise, indem du Karten aufgibst, ja, dass du einen großen Teil ertraden kannst und dann nicht irgendwie tausende Euros da reinsteckst. Aber MJ ist ein sehr, sehr großes Projekt. Das ist natürlich auch ein entsprechend teures Projekt. LeBron würde ich noch gerne einen haben. Autogramm wirklich im Cavs-Jersey. Ist ja das Einzige, was es gibt. Und glücklicherweise unterschreibt er ja nichts bei Panini. Und das sind erstmal so, wer weiß, was mich dann noch so treibt. Jetzt erstmal die beiden Karten für Revolutions, das wäre schon für dieses Jahr nochmal so ein Ziel. Ansonsten verbessere ich immer meine Revo-Karten. Also wenn ich dann tatsächlich eine bekomme, die lower numbered ist, also quasi noch seltener ist. Es gibt dann immer so Varianten, die auf 25 oder 50 sind oder natürlich ganz, ganz selten eine One-of-One. So Karten probiere ich dann halt auch auszutauschen. Ich mache es dann immer, dass ich dann quasi meine Base oder meine andere Karte abgebe Und dann habe ich so einen Teil von der neuen Karte durchfinanziert. Also ein bisschen, dass man so halbwegs in seinem Budget bleibt. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man so ein bisschen guckt, bin ich in meinem Budget oder nicht. Weil ansonsten, ich habe auch schon von Leuten gehört, die ihr ganzes Geld verprasst haben.
Ja. Ja, und genau, du, das ist ja auf jeden Fall ein guter Tipp. Und du hast ja mit Sicherheit noch den ein oder anderen guten Hinweis für Leute, die neu ins Hobby kommen, für Rookies sozusagen. Ja. Weil man hat ja selber diverse Fehler schon mal gemacht am Anfang. Ja. Gibt es da noch zwei, drei Sachen, die du den Leuten noch mit auf den Weg geben möchtest, außer aufs Budget achten? Markus, jetzt hör bitte gut zu, ja?
ich würde tatsächlich, also, es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, aber ich öffne zum Beispiel keine Boxen. Ich habe keine Boxen geöffnet. Ich glaube, für Fun kann man das machen. Ich habe mal zum Geburtstag mal so ein paar Packs geöffnet. Und das ist auch so eine Tradition, dass ich quasi ein Pack pro Geburtsjahr dann immer öffne an meinem Geburtstag. Aber ansonsten öffne ich gar nichts. Also ich mache keine Packs auf. Wenn man so Boxen hat, kann man die einfach liegen lassen. Es ist einfach, ich bin halt BWLer vom Hintergrund und ich sehe dann halt nicht, dass ich den Wert rausbekomme, den ich quasi da reinstecke. Und zum anderen, ich sammle Autogramme. Also ein Autogramm zu bekommen aus einer Box, manchmal hat man so zwei drin, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dann irgendwie was bekommst, was dich interessiert, ist super gering. Hm. Und dementsprechend ist für mich so der Weg gewesen, keine Boxen selbst zu öffnen, was ich ganz cool finde, ab und zu mal so ein Break zu machen, so ein Team-Break, so bei Rickman oder so, der das super gut macht hier so in Deutschland, dass du einfach so ein spezielles Team kaufst, weil dann kannst du schon genau aussuchen. Budget habe ich schon gesagt. Ich gucke mal kurz auf meinen Spickzettel. Was für mich ein Gamechanger war, ist Ship My Cards. Also, da hattest du ja auch schon, Markus, ein bisschen was zu erzählt. Wenn man Karten international kauft, also quasi alle Karten, die ich außerhalb von Europa kaufe, schicke ich erstmal alle in die USA. Es hat einfach, es gibt da keinen Importzoll. Es ist super einfach. Und du kannst sie bündeln und schickst sie dann gebündelt dann zu dir. Das war für mich ein riesen Gamechanger. Ansonsten wäre so mein Tipp, geht einfach auf, sprecht mit erfahrenen Sammlern, ja, geht einfach auf die Leute zu, quatscht mit denen, stellt Fragen. Nur so kann man eigentlich auch, glaube ich, vorankommen. Also als ich angefangen habe, musste ich mir noch vieles ergoogeln, bis man dann so in die Instagram entdeckt und dann in so WhatsApp-Gruppen reinkommen, wo man dann auch so Fragen stellen kann. Mo Green war ja auch letztens bei euch. Das ist so einer, der dann auch so probiert, das Hobby dann zu connecten. Und scheut euch nicht, einfach Fragen zu stellen. Geht auf die Leute zu, auf erfahrene Sammler. Lasst euch erklären, wie die vielleicht zu diesen Karten gekommen sind. Die meisten sammeln nicht irgendwie 20 Jahre, sondern vielleicht 5 Jahre oder 4 Jahre. Und das war so ein Prozess, da voranzukommen. Also man hat nicht die guten Karten direkt am Anfang, sondern man arbeitet sich so sukzessive hoch. Ja, und ich glaube, so muss man das auch machen, weil es ansonsten super schwierig ist. Und was vielleicht so der wichtigste Tipp auch ist, überlegt euch, was ihr sammeln wollt. Ja, macht euch mal Gedanken, überlegt, was sind Karten, die mich flächen, was mich begeistert, welcher Spieler, welches Team, welche Serie, und fokussiert euch dann so ein bisschen. Ja. Man kann sich auch wandeln. Ne? Man kann auch während seiner Sammler-Journey einfach sagen, so, ich habe damit angefangen, aber ich finde jetzt ein anderes Set geiler und dann verkaufe ich halt das Ganze und hole mir dann damit die anderen Karten. Ja? Also immer so ein bisschen gucken, was man so machen will. Ansonsten wird man, glaube ich, überflutet von Reizen, bling, bling, Karten, die wunderschön aussehen, unterschiedliche Price-Ranges, und macht das, worauf ihr Lust habt. Wenn ihr $5-Karten geil findet, macht $5-Karten, das spricht überhaupt nichts dagegen. Also am Ende, das, was euch gefällt, ist das, was ihr sammeln solltet. Ja.
Hast du vielleicht noch, also du hast ja auch gesagt, du finanzierst ja dein Hobby, also du flippst nebenbei, um dein Hobby auch zu finanzieren, um da auch möglichst irgendwie wenig extern irgendwie noch Geld irgendwie reinzustecken. Hast du da noch einen Tipp, was die Leute irgendwie, oder wie du das vielleicht machst, kaufst du da bestimmte Spieler, wo du sagst, die performen demnächst ein bisschen mehr und die verkaufst du dann, oder hast du da den einen oder anderen Tipp?
Ich habe letztes Jahr so ein bisschen ungesteuert gemacht. Ich probiere das dieses Jahr ein bisschen professioneller zu machen. Ich habe mir dann so eine Excel-Liste gemacht, wo ich dann auch mal gucke, wie viel habe ich an so einer Karte verdient, und dann auch mal schaue, welcher Spieler läuft so vielleicht ganz gut. Ja? Also LeBron James, Ja Morant macht man definitiv absolut nichts falsch. Da sind auch die Preisunterschiede zwischen USA und Deutschland relativ hoch. Also, aber auch manchmal so was wie Mo Wagner, ja, manche Leute würden die Karten nicht anfassen. Ich kaufe die teilweise in China und in Deutschland und verkaufe die dann hier in Deutschland, weil die hat halt einfach einen anderen Stellenwert. Und ansonsten verkaufe ich auch viel von meiner Sammlung einfach. Wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt eine neue Karte, die ist jetzt ein bisschen seltener als die, die ich habe, dann gebe ich meine Karten ab. Und ich habe mich halt auch sehr radikal einfach von Karten getrennt. Also alles, was dann nicht mehr in meinen Fokus reingepasst hat, so weh es tut, ja, das tut einmal weh, wenn man sie verkauft hat, und danach freut man sich an der neuen Karte. Ja, und so bin ich echt zu Karten gekommen innerhalb von ein paar Monaten, die ich gedacht habe, da komme ich so einfach niemals hin. Ja, und wenn ich jetzt so in meine Koffer gucke, ist das halt so strahlig, ja, wenn ich dann, weiß nicht, Kobe-Autogramme sehe, die ich jetzt habe, hätte ich nie gedacht. Die waren am Anfang unerreichbar, als ich noch bei Kiki saß, vor irgendwie anderthalb Jahren ungefähr, war das für mich so, wow, ich hatte zwar dieses eine Kobe-Autogramm, aber es war jetzt eine Okay-Karte und dann irgendwie diese Revolutions haben es mir dann schon irgendwie angetan.
Ja, ja, cool. Sammelst du noch was anderes, weil ich sehe im Hintergrund bei dir auch noch diese Pop-Figuren oder ist das einfach nur...
Das ist so ein bisschen Deko. Ich habe tatsächlich nur MJ, LeBron und ich glaube, ich habe zwei Luca-Pops, Funko-Pops. Okay. Genau, also nee, die so ein bisschen, ich fand die ganz cool. Ich habe mir dann so ein paar geholt, die dann vielleicht ein bisschen seltener sind, weil ich einfach denke, die kann man sich auch mal gut reinstellen. Die sind nicht so empfindlich wie Karten. Die kannst du auch mal draußen stehen lassen, so eine kleine Hobby-Ecke zu haben. Ich glaube, das sollte man einfach mal für sich auch haben. So eine kleine Hobby-Ecke ist ganz schön, wo man sich dann auch so ein bisschen an seinem Hobby erfreut.
Ja, ja gut. Ja. Sehr gut. Cool.
Sehr gut, sehr gut. Finde ich sehr eine aufgeräumte Einstellung, würde ich fast sagen. Absolut. Aber trotzdem emotional. Also du verbindest trotzdem was mit den Karten, die du da sammelst. Aber stellst das auch nicht über den Verstand sozusagen. Also.
Ja, es ist manchmal schwierig. Ja? Also ich denke auch manchmal, die Karte hätte ich super, super gern. Und dann musst du überlegen, ist das überhaupt machbar? Ja? Kiki hat mal so lapidar gesagt, ja, wenn du so eine super Karte siehst, kauf die erstmal und dann überleg, wie du das finanzierst. Das geht, wenn du dann irgendwie so ein paar Karten da hast, ja, und die du dann quasi aufgeben kannst, aber ich habe relativ wenig Inventar mehr, also ich habe wenig Karten, von denen ich mich wirklich trennen kann, es wird immer schwieriger und deswegen, für mich ist das so, ich habe auch kein Problem, 5 Jahre auf eine Karte zu warten, also oder 2 Jahre oder auch 3 Jahre, früher oder später kommt mal eine Chance, einer schreibt einen an, hier, ich weiß, dass du damals an der Karte interessiert warst, hast du immer noch Interesse, teilweise die schönsten Karten, die ich bekommen habe. Ich hätte hier mal vielleicht so eine, das ist eine, weiß nicht, ob man die sieht, doch hier die Kobe.
Ja.
18er Kobe.
Nice.
Hat mich einer morgens um 7 Uhr angeschrieben. Ich war noch so halb im Schlaf. Der Chris Thiessen Crunch Time Collectors. Der hat mich damals angeschrieben, ob ich die Karte denn Interesse hätte. Und da war quasi, ich war noch im Bett drin. Die Frau war noch nebendran am Schlafen und morgens dann habe ich ihm die Karte abgekauft. Ja. Und dann musste ich erstmal gucken, okay, ich habe zu ihm gesagt, ich überweise jetzt ein bisschen was auf PayPal und dann muss ich mal klären, wie ich das finanziell mache.
Frühstück ans Bett gebracht erstmal.
Ja, das alles, hat sie glücklicherweise nicht mitbekommen. ich habe dann halt einfach andere Kobe-Karten verkauft. Ja? Also ich hatte dann 2 Kobe-Autogramme, die habe ich dann dafür geopfert, um mir die Karte dann zu holen.
Okay. Ja, sehr gut, ey. Ja,
eine Frage habe ich noch. Du, in deinem Instagram-Profil sieht super clean aus. Machst du deine Karten, scannst du, weil das hast du, glaube ich, früher auch mal anders gemacht, scannst du die ein, machst du Bilder oder, weil das ist auch immer so ein ganz heißes Thema, wie man Bilder irgendwie präsentiert.
Ich meine, da gibt es ja auch Profis wie Callers of Cards. Das ist eine Geschmackssache, genau. Ja. Ich bin halt so, ich mag es halt sehr clean und aufgeräumt und ich habe für mich halt, ich hatte dann mal bei, ich glaube, Nat Turner oder so ist ja einer so der größten Sammler in den USA und der hatte immer so total aufgeräumt und so ganz schön High Definition Karten drauf. Und ich so, ja, habe ich ihn angeschrieben auf Instagram. Also auch das kann man machen. Irgendeinen, der so Multimillionär ist und irgendwie in den Staaten sitzt, dann schreibst du einfach an. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er seine Fotos macht. Und dann hat er mir gesagt, so hat er mir so einen Scanner genannt. Irgendwie so Epson, Perfect Image, bla bla bla, V600 oder irgendwie sowas. Mhm. Jedenfalls habe ich dann geschaut. Und das Ding ist eigentlich kaum zu bekommen. Das ist ein Scanner, der ist von 2010, ja, also okay. Ist uralt. Der ist eigentlich dafür gedacht, um Dias und Fotos zu scannen. Den habe ich dann für mich entdeckt und ja, damit scanne ich halt meine Karten. Ich habe da so eine Schablone drin für Graded Cards, damit ich quasi schon direkt dann das Scan-Programm dann auch schon die Karten so perfekt ausschneidet. Da habe ich eine für PSA und eine für Nicht-PSA-Karten. Die schiebe ich dann einfach so rein, leg die Schablone rein, schiebe die Karten rein, dann wird das gescannt. So, dann kann ich dann einfach nur drehen, bumm, nächste, bumm. Und so scanne ich das dann auch. Und für mich ist das so ganz clean. Und dann habe ich halt noch eine App, um so einen schwarzen Hintergrund zu machen, weil ich einfach mein Instagram bei mir immer in schwarz ist. Ich habe die komplett in schwarzen Modus, im Dark Mode drin. Und ich fand es halt ganz schön, dass die komplette Wand dann halt so schwarz ist. Ja? Und du siehst dann nur die Karte so als Highlight. Und genau, so mache ich das. Ja.
Sieht sehr gut aus. Ja,
auf jeden Fall. Schön, schön. Einfach schön ist das.
Ja, danke. Ja,
aber wirklich auch so, ich finde das so faszinierend, weil du das alles so bis zu Ende denkst. So, okay, alles klar, wie mache ich das jetzt? Und dann besorgt man sich den Scanner und dann ist gut, das ist richtig gut. Das ist
so ein bisschen so eine Einstellungssache. Ich habe halt, glaube ich, wenn mich eins so im Leben immer weiterverfolgt, ich gebe immer 100%, ja, also ich gehe überall mit voller Liebe rein und wenn ich was mache, dann richtig. Mhm. Und auch so ein Hobby mache ich dann richtig, ja, also ich will dann auch meine Karten schön haben, ich will auch Leute da irgendwie begeistern mit meinen Karten und vielleicht auch motivieren, Revolutions zu kaufen. Das sind wirklich echt tolle Karten, die sind bis auf jetzt die letzten Jahre auch alle on-card, also das, was man eigentlich immer als Sammler gerne hätte. Und man kann auch klein starten, man muss nicht direkt die Kobis kaufen, sondern es gibt ganz viele, weiß nicht, eine Allen Iverson-Karte und die haben immer auch die alten Trikots, teilweise aus den 90ern an. Die Karten sind so in Team-Colors, das heißt, Revolution macht das schon immer, dass die dann quasi die Farbe vom Team dann entsprechend auch in der Karte reflektieren und das sind echt einfach schöne Karten. Also kann ich jedem nur empfehlen, Revolutions, ganz, ganz tolles Set. Es ist jetzt ein bisschen angezogen von den Preisen, so in den letzten 12, 15 Monaten, weil auch immer mehr Leute, glaube ich, dann auch sehen und hier umschauen, was kann man denn jetzt überhaupt noch kaufen, weil es ist halt wirklich teuer geworden. Also Karten, die ich irgendwie Anfang 2020 gekauft habe, sind jetzt teilweise das Dreifache, Vierfache wert, wo man sich auch fragt, so ja, okay, ist das dann irgendwann noch gerechtfertigt? Ja, also der Spieler hat sich jetzt nicht irgendwie großartig verändert, und das ist halt so ein bisschen diese Corona-Blase teilweise auch, dass einfach ganz viele Leute wieder zurück ins Hobby gekommen sind. Man muss schauen, wie viele nachhaltig dann auch wirklich drin bleiben. Wobei ich merke, in Deutschland hat extrem angezogen. Also.
Absolut. Ja. Sehr cool. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Andreas, für deinen Einblick in dein Hobbyleben, vor allen Dingen auch so für deine Tipps und wie du das machst. Ich glaube, da können einige, auch ich, wie immer, aus jedem Podcast wieder was mitnehmen. Von daher vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
Sehr, sehr gerne. Also wenn irgendwer mal Fragen hat, Eisnerich heiße ich auf Instagram. Auch wenn ihr bei eBay mal seht, dass ihr da eine Karte von mir habt, könnt ihr mich auch einfach anschreiben. Wenn ihr Fragen habt, einfach kommt auf mich zu. Ich helfe gerne, wo ich kann. Genau, egal was ist, einfach machen, weil ich glaube, das war bei mir auch damals so. Mir haben einfach Leute geholfen. Ich finde es auch, Markus, also großen Shoutout an dich, also dein Kanal finde ich super. Du produzierst halt viel Content, gerade auch für Leute, die halt neu sind, ja, und sowas hätte ich damals gerne gehabt, das gab es halt nicht und man musste sich halt vieles selbst aneignen und jetzt ist eigentlich alles da, also man muss eigentlich jetzt nur noch, ja, man muss einfach nur noch 2, 3 Leute fragen und die sagen dir sofort, da kannst du die eBay-Preise oder da kannst du die Sales-Preise nachschauen, da gibt es 2, 3 Seiten, da so nutzt du ShipMyCards, wenn du Fragen zum Shipping hast, frag doch Leute, die das schon 20 Mal gemacht haben. Und wenn zum Beispiel Leute mittlerweile in China, gibt es auch einen großen Marktplatz, den nutzen relativ wenige Leute nur. Card-Hobby heißt das, kann ich nur empfehlen. Also ich habe sehr, sehr viele Revolution-Karten da irgendwie bekommen. Gibt es eine iPhone-App und ich glaube auch eine Webseite. Und da findet man halt auch wirklich ganz andere Karten, die man vielleicht in den USA oder Europa halt nie sieht.
Ja. Du musst dir auf jeden Fall den Podcast mit Clint Capella nochmal anhören. Der hat uns davon in dem Podcast auch noch ein bisschen erzählt. Ja.
Den habe ich auch gefragt. Ich so, hier, Marc, wie funktioniert das? Der so, ja, schreib da eine E-Mail hin, dann legen sie dir einen Account an und dann sammeln die die Karten für dich, die du ersteigerst und schicken dir die dann irgendwann gebündelt, so ähnlich wie Ship My Cards dann, wohin du auch immer haben willst. Und das war für mich absoluter Gamechanger. Ich habe letztes Jahr im Dezember von meinem 2015er Set 13 Karten auf einen Schlag gekauft. Also die habe ich noch nie gesehen vorher, nur auf irgendwelchen Facebook-Posts oder so. Und das mache ich dann auch immer von Karten, die ich gerne hätte. Sobald ich sie irgendwo sehe, mache ich mir einen Screenshot von dem Bild oder speichere mir das Bild, damit ich dann auch ein Ziel vor Augen habe und auch Leute ansprechen kann. Hier, die Karte suche ich. Hat die irgendwer irgendwo gesehen? Weil der Marc macht das halt sehr gut für Clint Capella-Karten. Und ich kann halt diesen China-Marktplatz tatsächlich nur empfehlen. Da muss man sich halt trauen. Das ist halt komplett auf Chinesisch. Da musst du halt einen Google Translator oder so nehmen, um den Spielernamen zu übersetzen. Aber dann geht das auch. Und man findet da wirklich Sachen, die man sonst halt nicht sieht.
Ja. Geil. Könntest du es lohnen, Chinesisch zu lernen auf jeden Fall.
Braucht man nicht mehr heutzutage. Es gibt Apps, die das für dich machen. Du musst nur den Text reinkopieren, teilweise auch nicht mehr, einfach nur rechts, also irgendwie übersetzen klicken und dann wird dir der Text so angezeigt, dass du ihn wenigstens verstehst. Ja.
Sehr cool.
Also, ich würde sagen, Untertitel ist mir gerade, weil du so ein guter Typ bist, würde ich sagen, der barmherzige Revolutionär.
Finde ich gut.
Ja, gut, alles klar, dann sind wir uns einig.
Ich habe mich immer gefragt, wie du auf diese Titel kommst, aber jetzt...
ja, Jurastudium abgebrochen. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Sehr gut, sehr gut.
Ja, vielen Dank. Als Mensch, wie gesagt, wo man dich findet, haben wir unten auch nochmal in den Shownotes verlinkt, auch dein Profil. Ja, vielen Dank. Schönen Tag euch beiden noch.
Ich danke. Schönen Sonntag euch.
Ciao, ciao. Ciao.